Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Heute beschäftigen wir uns das dritte und letzte Mal mit dem Thema Hochsensibilität. Heute geht es explizit um hochsensible Kinder, was für Merkmale sie haben, wie sich die Hochsensibilität äußert und wie man als Elternteil am besten damit umgehen kann. Viel Spaß!
Hallo, liebe Schwester im Sommerkleidchen.
Hallöchen.
Hat da jemand gute Laune?
Oh ja. Ich erblühe im Glanze der über 30-Grad-Marke, wo andere anfangen zu zerfallen und Dürre ausbreitet, erblühe ich wie Phönix aus der Asche, zumindest für 2 Tage.
Am Wochenende wird es richtig schön.
Ja, und dann werde ich danach richtig leiden, weil dann ist von 32 Grad auf 23 Grad und dann wissen wir alle, was mit mir passiert. Dann werde ich wieder zerfallen.
Oh Mann, aber egal, wir müssen positiv denken und uns jetzt auf die 30 Grad freuen und du kannst zumindest in deinem Garten chillen, am Pool und dich entspannen. Ich muss arbeiten am Wochenende. Ich kann das schöne Wetter nicht genießen.
Das ist übel. Das ist echt übel. Aber ich bin jetzt gleich erstmal 5 Stunden im Auto, weil ich gehe eine ganz liebe Freundin von mir besuchen, die entbunden hat. Und deswegen werde ich bei diesem wunderschönen Wetter im Auto sitzen.
Ja, gut. Aber du bist ja dann heute Nachmittag da.
Und ich habe mein Sommerkleidchen an. Scheiß drauf. Weißt du, Sommerkleid wird's richten. So, es ist einfach ein Sommerkleid.
Genau.
Weißt
du hast du hast einfach ein Sommerkleid an und morgen ist es dann ja schön und das kannst du dann ja auch genießen.
Genau. Bis ich dann wieder 5 Stunden im Auto sitze.
Aber am Sonntag bist du dann zu Hause.
Das ist wahr, aber dann ist es ja auch nur noch 23 Grad.
Meine Güte, ich versuche hier wirklich alles. Also ganz ehrlich, dann ist es so.
Ich weiß, ich bin trotzdem dankbar und wie gesagt, das Sommerkleid richtet es schon. Alles ist gut. Und ich freue mich echt wahnsinnig darauf, meine Freundin zu sehen. Die habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Und ja, mal gucken, was es mit mir macht, nochmal so ein ganz kleines Mini-Wesen auf dem Arm zu haben.
Ja, oh Gott, Flashback.
Ja, ich meine, das ist ein halbes Hähnchen, ne? Der ist ganz lang und ganz dünn. Also so genau das Gegenteil von meinen Buddha-Babys früher.
Geil. Ich habe gestern noch auf meinem Handy meine Galerie durchgescrollt und habe Fotos gesehen, als mein Mann, damals noch Freund, deine Kleine auf dem Arm hat, als sie gerade geboren war.
Ja.
Richtig süß. Ja. Und auch Fotos von deiner Kleinen, als dann deine Große ins Krankenhaus gekommen ist und die doch dann so zusammen Fotos gemacht haben. Oh. Wie klein auch deine größere Tochter da noch war. Oh mein Gott.
Hör auf. Das ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr, sehr schwer fällt, dieses Größerwerden und so. Boah, das ist wirklich, ich sag ja auch immer noch meine Babys.
Ja.
Einfach meine Babys. Ich komme nach Hause und sag, hallo meine Babys. Dann kommt so ein 11-jähriges Monster. Hallo Mama. Ja.
Naja gut, aber ich glaube, das ist normal. Und das wirst du auch noch machen, wenn die keine Ahnung wie alt sind. So wie unser Vater mal sagt, egal ob du 40 bist oder 50 bist oder 60 bist, ich werde immer dein Vater sein. Aber ja, so ist das mit Eltern und Kindern. Alle haben Eigenheiten und wer weiß, was deine Kinder später sagen werden und worüber sie die Augen rollen werden. So wie wir jetzt, wenn wir jetzt über unsere Eltern reden und sagen, oh, hat der wieder das gemacht? Oh, hat die wieder das gesagt? Oh, ist ja klar. Und vielleicht werde ich ja später als coole Supertante eingeweiht in die Konversation und dann kann ich für dich spionieren.
Ich glaube nicht, dass sie so blöd sind und irgendwas erzählen werden, wo die wissen, dass du spionieren wirst. Aber du wirst auf jeden Fall Sachen erzählt bekommen. Und wenn ich dann sage, boah, sag doch mal, ich bin deine Schwester, glaube ich eher, dass du sagen wirst, Sarah, wenn du möchtest, dass deine Kinder mir weiterhin sowas erzählen, dann darf ich dir das nicht sagen. Und du wirst es so hart genießen, dass ich einfach dich wie eine kleine Schwester an den Haaren
ziehe. Ich werde dann sagen, das ist eine Sache zwischen mir und meinen Nichten.
Oh, wirk.
So, ne? Und wenn die mir das im Vertrauen erzählen.
Und dann mit dem Gesicht, genau mit dem Gesicht, mit deinem Gesicht. Dieses Gesicht hat meine Schwester schon, seitdem sie klein ist. Seitdem sie sich selber Brennnesselarme gemacht hat.
Ich hoffe, dass ich das Gesicht schon die ganze
Zeit. Gesagt hätte, ich wär's. Dieses Gesicht. Weißt du, dieses kleiner Zeh in deinem Zimmer, aber ich bin nicht in deinem Zimmer Gesicht. Aber darüber reden wir ein anderes Mal in Ruhe. Ich werde unser nächstes Thema, Mimi, boah, ich werde so viel zu erzählen haben, glaub mir.
Kleiner Teaser.
Werde ich mich richtig auspacken.
Kleiner Teaser. In der nächsten Folge geht es eventuell auch um unsere Beziehung. Und danach reden wir hoffentlich immer noch miteinander. Mal schauen.
Das ist der Grund dieses Themas. Ich möchte mal über unsere Beziehung sprechen.
Sehr gut.
Jetzt haben wir genug geteilt.
Also, liebe Leute, bei uns wird es heute auch um die Eltern-Kind-Beziehung gehen. Und du hast ja eben schon gesagt, das sind deine kleinen Babys. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Und du hast ja in der letzten und vorletzten Folge schon mal erzählt, dass du bei deiner Tochter auch kurzzeitig gedacht hast, dass sie ein hypersensibles Kind sein könnte. Und dem Thema hypersensible Kinder, dem wollen wir uns ja heute im dritten Teil unserer kleinen Serie widmen. Deswegen würde mich am Anfang erst einmal interessieren, wie du denn darauf gekommen bist.
Also meine große Tochter hat Probleme gehabt oder immer noch Probleme, Reize zu verarbeiten. Also wenn die einfach völlig überreizt ist, dann schluckt die das erstmal und dann kommt das viel später raus und dann durch emotionale Ausbrüche. Und das haben ja viele, 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 viele Kinder. Und da war für mich so das erste Mal, wo ich dachte, boah krass, also die ist so sensibel, was verschiedene Außenreize angeht. Könnte das vielleicht ein Zeichen für Hypersensibilität sein? Und da ich in meinem Umfeld und auch auf der Arbeit immer häufiger diese Frage gestellt bekomme oder ich mitbekomme, dass Eltern sich die Frage stellen, habe ich gedacht, na dann, let's talk about it.
Wie äußert sich denn Hypersensibilität bei Kindern? Also wir haben ja in den letzten beiden Folgen schon intensiv darüber gesprochen, was Hypersensibilität ist und wie es Menschen damit geht und was sie damit fühlen. Bei Kindern ist es ja noch mal ein bisschen was anderes, vor allem weil Kinder das ja selbst nicht richtig einordnen können, ihre Gefühle noch nicht so gut ausdrücken können, ihre Emotionen nicht einordnen können. Also was sind so Anzeichen, die man als Erwachsener sehen könnte, dass ein Kind hypersensibel ist?
Ja, also häufige Merkmale bei hypersensiblen Kindern sind Rückzug bei Reizüberflutung, intensive Gefühlsäußerungen und ein starkes Bedürfnis nach Routinen. Und wir haben ja auch schon über Diagnosen gesprochen, Klammer auf. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Hypersensibilität das ja nicht ist, Klammer zu. Fällt dir eventuell eine ein, wo diese Merkmale auch existent sein könnten?
Oh Gott, jetzt hast du mich hier aber kalt erwischt. Alle Folgen nochmal durchrattern. Also, ich meine, wir haben ja auch letztes Mal darüber gesprochen, mit wie vielen Krankheitsbildern Hypersensibilität verwechselt wird. Da hast du ja auch ADHS genannt, beispielsweise. Das war ja schon ein großes Thema. Willst du auf ADHS hinaus vielleicht? Was ja auch eine große, ich sag mal, Diagnoseliebe unter Kindern ist, worüber wir auch schon gesprochen haben, Klammer auf, hört uns unsere Folge dazu an, Klammer zu, dass ADHS auch häufig fehldiagnostiziert wird. Willst du darauf hinaus, Sarah, vielleicht?
Eventuell, du schlaust, du Schwesti-Schwest. Du hörst ja richtig zu bei dem, was ich sage. Abgefahren. Ja, eventuell genau darauf. Oder aber auch Autismus. Mm. Das ist halt auch häufig eine, ja, sehr strukturliebende Diagnose. Mm. Und das ist eben so das Problem, finde ich. Also einige Erwachsene, Elternteile haben dann das Gefühl, dass die zwei, drei Sachen auf Instagram oder TikTok aufgeschnappt haben Und dann heißt es ja direkt, ah ja, habe ich auf jeden Fall auf TikTok gehört, mein Kind hat ADHS. Also da muss ich mich schon wirklich sehr runterkochen. Beste ist, ich habe ADHS, habe ich bei TikTok gesehen. Also muss das mein Kind auch haben, ist auch Beste. Oder jetzt halt auch Hypersensibilität. Na, dann hören die so 3-4 Merkmale von hypersensiblen Leuten, denken, boah krass, das trifft voll krass auf mich zu, habe ich. Es ist dann nicht ein, ah, gucke ich mir mal an, ob ich das haben könnte. Ich beobachte mich eine Zeit lang und beschäftige mich mit diesem Thema. Es ist ein, habe ich. Wo ich damals das Gefühl hatte, deswegen habe ich mich damals angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen, ist halt wirklich dieser Punkt, dass hochsensible Kinder Reize intensiver wahrnehmen, tiefer verarbeiten und emotional intensiver reagieren. Also da ist das, wo ich bei meiner Tochter dachte, boah, da muss ich echt mal gucken, wie wir das irgendwie in den Griff kriegen und sie da auch gut unterstützen können. Also es gibt Kinder, die reagieren empfindlicher auf Geräusche, Licht oder aber auch Kleidungsetiketten. Das haben auch viele Autisten, dass die so eine so eine Affinität oder eine Abneigung gegen verschiedene Textilien haben. Ich kenne einen Autisten, der möchte keine Langarmsachen und keine langbeinigen Sachen haben. Das ist natürlich schwierig für die Eltern, wenn der im Winter dann mit T-Shirt da rumläuft, aber er kann das einfach nicht aushalten. Was sollen die denn jetzt machen? Also es ist ja keine Verwahrlosungstendenz. Und dann kommt man immer wieder in diese Erklärungsnot. Und soll man das Kind dann zwingen? Wie soll man dann damit umgehen? Oder stellt tiefgründige Fragen schon im jungen Alter? Das hatte meine Tochter nicht. Aber das erkenne ich auch bei vielen Kindern, die sich einfach anders mit verschiedenen Themen beschäftigen. Braucht mehr Rückzug und längere Erholungszeiten. Das ist ein Punkt, Leute, der für mich wahnsinnig wichtig ist, weil heutzutage erlebe ich ganz viele Eltern, die davon ausgehen und von ihren Kindern erwarten, dass die Kinder sich dem Alltag der Eltern anpassen. Also wenn ich jetzt ein Elternpaar habe, was wahnsinnig unternehmungslustig ist und wo viel Action am Tag und Programm irgendwie Standard ist und auch am Wochenende, wo immer viel läuft und ich denen dann sage, ja gut, vielleicht versuchen sie es einfach mal ein bisschen mit weniger Programm, weniger Reizen, das können die kaum aushalten teilweise. Ja wie, aber soll ich jetzt den ganzen Tag zu Hause bleiben für den oder was? Ja, es gibt auch mehr zwischen Schwarz und Weiß, aber vielleicht weniger. Also ich weiß, dass ich damals, als klar war, als meine Tochter in die Schule gekommen ist und das hat die total überfordert, habe ich ihr ein Nachmittagsverbot für Verabredungen erstmal gegeben. Oder wir haben das gemacht. Wir haben das besprochen, mein Mann und wir haben das gemacht, weil wir gesehen haben, dass sie das überhaupt nicht gut getan hat und wir abends dann voll die Retourkutsche bekommen haben. Durch emotionale Ausbrüche und völligen Überforderungssituationen. Und sie musste lernen, damit umzugehen und lernen, ihre Grenzen und ihre und die Reizverarbeitung irgendwie. Das kann die halt nicht können. Das müssen wir ihr halt zeigen. Und was ich da für Diskussionen mit Freundinnen hatte, das kannst du nicht machen. Die will sich ja verabreden. Du kannst die ja nicht isolieren. Wieso bestrafst du die so? Das war, ich habe jetzt das Standing, das geht mir da rein, da raus. Ist mir scheißegal. Aber mein Mann hatte da teilweise mehr Probleme, weil er da in Erklärungsnot gekommen ist. Da habe ich gesagt, also was interessieren mich denn die Leute? Ist mir doch scheißegal. Wir sind überzeugt davon, dass das für unsere Tochter gerade das Beste ist und wir sind damit sehr gut gefahren. Weil mittlerweile kann sie das sehr gut sagen. Sie kann mittlerweile sagen, nee, ich möchte mich heute nicht verabreden und dann zieht die sich zurück. Die kann aber auch sagen, ich schaffe das heute. Und das war ein saulanger Prozess für sie selber, zu merken, okay, das Chaos kommt nicht und wie kann ich mit den Reizen umgehen? Und Leute regen sich dann darüber auf, dass die Kinder dann total abtitschen, die sind dann in einem vollen Spielzeugladen, überall sind Reize, die kommen von der Schule, gehen in diesen Spielzeugladen und müssen sich die ganze Zeit kontrollieren und sind die ganze Zeit den Reizen ausgesetzt. Und dann dürfen die nachmittags oder abends nicht noch irgendwie emotionale Ausbrüche kriegen. Ja, wann sollen die Kinder das denn machen? Und dann sagen die, ja, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht. Wie oft ich höre, das ist doch nicht normal. Ich glaube, die hat ADHS oder der hat ADHS. Das ist doch nicht normal. Da stimmt doch irgendwas nicht. Naja, ja, dann müssen wir halt gucken, wie sie das den Kindern, dann machen wir weniger. Weniger Hobbys, weniger Unternehmungen, weniger Reize. Ja, das geht nicht. Wir können ja nicht unser ganzes Leben nach dem Kind richten. Okay, dann werde ich jetzt mal ganz, ganz gemein und echt bewusst ganz gemein, dann lieber Medikamente. Und wenn ich das dann so krass benenne, und das tue ich ja in den meisten Fällen, dann ist dann klar, okay, worüber reden wir hier eigentlich? Dann schaffen es immer noch nicht alle, aber viele, weil die wollen ja, dass es ihren Kindern besser
geht. Wann hast du denn für dich entschieden, dass deine Tochter nicht hypersensibel ist, sondern dass sie einfach ein sensibles Kind ist, was mehr Aufmerksamkeit bedarf und wo ihr einfach stärker gucken müsst, wie ihr Reize etc. reguliert? Weil du hast ihr ja nicht das Label hypersensibel gegeben.
Nee, genau. Es passen einfach zu wenige Schnittpunkte, meiner Meinung nach. Und auch wenn sie es wäre, geht es ja darum, wie gehen wir als Familie damit um und auch wie geht sie selber damit um. Also für mich war immer an oberster Priorität, dass sie selber mit ihrem Chaos und mit ihren Emotionen lernen muss, umzugehen. Dass sie selber ihre innere Landkarte erstellt und sich selber kennt in verschiedenen Situationen. Jetzt kommt natürlich die Pubertät dazu. Das macht das alles nicht einfacher für sie und für uns in Zukunft. Aber ich finde, sie hat das schon in vielen Situationen sehr gut für sich erkannt, was sie dann da braucht. Und das ist einfach die Voraussetzung, egal ob sie jetzt hochsensibel ist oder nicht. Es passen einfach dann doch zu wenige Dinge, finde ich, um ihr dann diese Eigenschaft zuzusprechen.
Wie äußert sich das denn noch bei Kindern?
Also sie reagieren stark auf emotionale Spannungen im Umfeld. Da haben wir in den letzten beiden Folgen ja auch schon drüber gesprochen, dass das auch Erwachsene berichten. Kinder können das dann häufig nicht worden. Die können ja den Kontext oft noch nicht erfassen. Aber die reagieren natürlich dann auf die Spannung mit, na, sehr krassen Aktivismus, unruhig auf den irgendwie Stuhl zappeln. Mhm. Zum Beispiel ist es so gewesen, dass mal ein Mädchen mir erzählt hat, dass sie überzeugt davon ist, die Lehrerin mag sie nicht. Weil sie ganz oft irgendwie Störungen empfindet. Und dann wurde die total unruhig. Und die Lehrerin hat immer nur berichtet, ja, sie müssten sie mal testen lassen. Die ist total unruhig, die ist total unkonzentriert. Ja, weil das Mädchen gemerkt hat, irgendwas stimmt nicht. Es lag natürlich nicht an ihr. Ich habe das dann mit der Lehrerin besprochen und die Lehrerin sagte, nee, das sind gerade privat so viele Sachen in meinem Leben, das hat überhaupt nichts mit dem Kind zu tun. Aber das Kind hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und hat darauf körperlich reagiert. Auf sowas müsste man dann halt einfach achten. Das Kind ist nicht an sich hyperaktiv und auch nicht unkonzentriert. Aber bei der ADHS-Testung zum Beispiel gibt es ja Fragebögen, die Eltern bekommen und Fragebögen, die auch die Schulen bekommen. Und da ist dann halt die Frage, wie kongruent sind die miteinander? Also die Auffälligkeiten müssen ja in mehr als einem Lebensbereich sein. Es ist zum Beispiel dann häufig auffällig, wenn die Schule sagt, nö, bei uns ist der überhaupt nicht auffällig. Aber zu Hause zeigt er halt voll auffälliges Verhalten. Dann kann man häufig nicht von einer von einem ADHS oder so sprechen, weil die Lebensbereiche nicht kongruent sind. Dann kann man nochmal nachfragen, woran liegt das oder ne, wie ist das? Dann kann man die Diagnose aber nicht so einfach vergeben. Aber wenn natürlich genau solche Situationen sind, wie in der Schule ist die total aufgeregt, zu Hause kriegt sie emotionale Ausbrüche, ja, das ist dann schon schwieriger, ne? Was natürlich auch ein Punkt ist, ist diese hohe Empathie und dieses wirkliche Mitfühlen. Also ich kenne Kinder, wenn das übersteigt dieses normale, in Anführungszeichen, empathische, sondern die leiden dann wirklich mit. Also die kriegen sich dann emotional kaum mehr ein, wo man denkt, boah, übertreib es doch nicht, aber die fühlen das dann. Und die kriegen natürlich, und das ist halt auch häufig schwierig, dann so Sprüche wie, ernsthaft, musst du jetzt wieder im Mittelpunkt stehen, es geht hier gerade nicht um dich. Das macht es halt dann nicht wirklich einfacher.
Na, vor allem stelle ich es mir komplizierter vor bei Kindern, weil sie ja ihre eigenen Emotionen noch gar nicht regulieren können. Also sie sind ja noch gar nicht richtig Herr ihrer eigenen Emotionen. Und wenn sie dann noch quasi die Schwingungen und Emotionen von anderen mitbekommen und darauf dann reagieren, dann können sie es ja erst recht nicht einordnen, warum sie sich jetzt so fühlen, obwohl sie selbst ja gar nicht betroffen sind, sondern Empathie ist ja auch etwas, was man sehr spät erst richtig greifen kann, was das eigentlich ist, also warum man das so fühlt, finde ich. Also ich habe das zumindest total sehr spät erst richtig gecheckt als Kind, was Empathie ist, ohne den Begriff Empathie zu verstehen sowieso, ne? Aber was so dieses Gefühl ist, so warum bin ich jetzt traurig, wenn ich sehe, dass, oder auch bei Filmen, ne? Es gibt ja auch Leute, die unterschiedlich stark auf Filme reagieren und Kinder ja auch, ne? Wenn sie irgendwas Trauriges in einem Film sehen, dass sie das dann gar nicht sehen können und dass sie das so schlimm finden und so traurig finden, wenn irgendwas Trauriges im Film passiert, dass sie sich gar nicht regulieren können. Und als erwachsene Person hat man da zumindest eine Distanz oder man kann das besser einordnen und man kann die Situation einordnen, die man sieht. Und Kinder können das eben nicht. Was? Warum lachst du?
Weißt du, woran ich gerade denken musste, Mimi?
Was? Woran?
Erinnerst du dich, als wir mit meiner Großen mal einen Film geguckt haben, der ab Null ist?
Ja!
Sorry, voll unpassend. Aber
oh nein!
Leute, das war...
Ja, genau. Ja, sowas.
Das war ein Film ab Null. Und in der Regel gucke ich mir immer, also entweder kenne ich die Filme vorher, die meine Kinder sehen und kann einordnen, okay, der ist ab 6, aber den gucken wir jetzt mit meinen Kindern nicht. Die reagieren eh sensibel auf verschiedene Sachen. Und da habe ich durchgesäppt und, nee, ich habe, glaube ich, nicht durchgesäppt. Ich glaube, ich habe nicht durchgesetzt. Ich habe mir den Trailer angeguckt und habe gesehen, der ist ab 0 und meine Tochter war 5 oder so oder 4. War meine Kleine da schon da?
Boah, das weiß ich nicht. Aber die war, auf jeden Fall noch klein. Also die war vielleicht 4.
Die war
oder
klein.
So. Ja.
Ja.
Aber die
ja,
war auch keine 0 ja, und auch keine 1 und keine 2. Also es war schon.
Nein.
Nein, ich ja, meine, gut, der Film 0, war ab 1, 0, 2, deswegen Film hätte man eigentlich denken ja können, so. Ist eigentlich fein.
Ja, und das ist kein Null-ab-Null-Film gewesen, wo man denkt, okay, das ist eine krasse Handlung. Also es war schon ein, Film für Kleinkinder.
Ja, so, ja.
Und wir haben uns zu dritt dahingesetzt und so. Und in der ersten 10 Sekunden oder so ist irgendwas passiert mit diesem kleinen Vögelchen.
Nein, und das war eine Schildkröte. Das war eine Schildkröte,
ah ja, das war
die
eine
doch
Schildkröte,
irgendwie
genau
von, die doch, aber was war nochmal die Situation, wo sie so losgeheult hat? Was war das nochmal?
Nein, das war, genau, die Schildkröte ist an Land gewesen.
Die Schildkröte wurde von ihrer Familie getrennt. Das war direkt ganz am Anfang der Story, wurde sie irgendwie von ihrer Familie
genau
getrennt. So.
Das war eine Babyschildkröte und naja, wie das so ist, die müssten ja alleine den Weg vom Sand ins Meer und dann da überleben. So. Und eigentlich sollte das voll die schöne Geschichte sein, aber in den ersten paar Minuten waren halt so voll die krassen Szenen wie alle anderen Schildkrötenbabys kommen halt schnell ins Wasser und diese Schildkröte nicht. Und dann kam da eine Möwe, dann haben wir gesagt, okay, ist vorbei und dann kam eine Möwe und hat die Schildkröte aufgepickt. Und dann ist sie aber dann doch im Wasser gelandet und dann kam ein Fisch und wollte diese kleine Schildkröte fressen. Das waren drei Situationen hintereinander, wo die tierisch angefangen hat, richtig loszuschreien und wir gesagt haben, oh, und der sagt, guck mal, oh, er lebt, guck mal, der hat das überlebt, guck mal, der ist jetzt im Wasser bei seinen Freunden
ja,
und da kam so ein Fisch und
ja,
und die
genau,
so,
genau. Ja, wir haben auch die ganze so, wieso weint der, wo ist seine Familie und wieso, das sind seine Freunde, das, guck mal, die wollen mit dem spielen und dann so, kommt so ein Maul und dann doch so, bah! Und du so, okay, wir machen aus.
Genau, oh, wir haben den Film nicht weitergeguckt. Ich habe ihn
dann
ausgemacht.
Aber das war wirklich,
glaub,
aber auch die Diskrepanz der Emotionen, weil Sarah und ich konnten uns wirklich fast gar nicht zusammenreißen, weil es so eine krasse Situationskultur war, wie wir so versuchen, so dieses Kind so, nein, das wird jetzt schon, alles gut. Und sie so kurz vorm Nervenzusammenbruch, aber wieso ist der alleine? Wo ist denn seine Familie? Nein, guck mal, die lachen mit dem, die haben Spaß. Und dann dieser Moment, wo sie echt.
Und dann wurde es wieder besser. Siehst du, jetzt wird's besser. Ja, jetzt wird's besser. Ja, ja. Und dann
oh
das
Gott
nächste irgendwie. Was denn irgendwie
oh
fressen?
Gott, wir mussten uns so zusammenreißen. Das war echt gemein. Oh Gott, deine arme Tochter. Aber wir wirklich, wir konnten nicht mehr. Das war so eine geile Situationskomik. Oh mein Gott. Oh. Ah, genau ja. Das.
Ach Herr, wirklich. Es war.
Aber da habe ich.
Wieso lacht ihr? Das ist nicht witzig. Nein, 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 nein. Das ist auch überhaupt nicht. Das war.
Oh nee, oh Gott, ja. Und dann mussten wir sie aber deswegen ja beruhigen dann und oh Gott. Ich glaube, danach haben wir irgendwie Trotro oder irgendwas geguckt oder weiß ich. So ganz kleine Baby.
Ja. Dieser Elefant, ja genau. Oh.
Aber ich habe auch letztens so ein Video gesehen von einem Mädchen, was irgendwie Lilo und Stitch guckt. Und die war auch, die hat so geweint. Und die so, warum geht der weg? Wo ist Lilo? Und dann so ultra am Weinen, wo ich mir denke, oh mein Herr. Oder König der Löwen, oh Gott, was für ein Trauma König der Löwen bei vielen Kindern ausgelöst hat, ne? Oh,
ja,
ich sag's dir.
Aber wirklich, nicht nur König der Löwen, die meisten Disney-Filme. Mittlerweile sagen meine Kinder, wo ist die Mutter? Und die Kleine sagt so, tot. Die ist wahrscheinlich tot.
Aber das ist echt so, bei allen Disney-Filmen sind die Mütter tot. Also das ist auch echt irgendwie ein Thema.
Ja, oder irgendein Elternteil. Oder
ja,
beide.
Genau.
Bei den Princes. Ja. Die haben eh alle voll die Traumata. Irgendwie, keine Ahnung. Also wirklich.
Oh, ja, gut.
Aber da müssen wir auch mal eine Folge zu machen. Egal. So. Aber deswegen musste ich eben so lachen, als du angefangen hast zu erzählen bei irgendwelchen Filmen. Und da musste ich dann. Meine Tochter hat natürlich nicht hypersensibel reagiert, aber das war direkt.
Aber das sind ja dann so Situationen,
in meinem Kopf.
Ne, wo Kinder das dann einfach nicht gut verarbeiten können, weil sie das nicht richtig einordnen können dann. Das ist ja auch irgendwie logisch. So, wir haben dann eine viel krassere Abgrenzung zu. Und ich meine, wir heulen ja auch bei Filmen. Aber wir können dann zumindest das irgendwie einordnen. Und wenn du halt hypersensibel bist und die Emotionen im Film so auf dich überträgst, oder auch im realen Leben,
absolut.
Also das ist ja auch total anstrengend.
Also es ist wirklich, dass wichtige Hirnareale anders und intensiver benutzt werden. Wie zum Beispiel, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die Amygdala oder die Insula, die zur verstärkten Reaktion auf emotionale Reize einfach mehr aktiviert ist. Und diese neurobiologischen Befunde unterstützen einfach nochmal die Hypothese, dass hochsensible Kinder eine höhere sensorische und emotionale Reizverarbeitung tatsächlich besitzen. Also es ist keine Wahrnehmungsgeschichte. Das kann man auch schon in den Gehirnen der Kinder nachverfolgen. So, nachweisen. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ja. Also, ne, da haben wir ja in den letzten Folgen auch schon drüber gesprochen. Es war mir einfach nochmal wichtig zu sagen, es ist wirklich neurobiologisch wirklich bewiesen, dass da Hirnareale viel mehr aktiviert werden als bei anderen Mainstream-Kindern.
Mainstream-Kindern?
Ja, wie soll ich die sonst nennen? I don't
ja,
know.
Der Begriff normal ist halt echt blöd. Das stimmt.
Ja. Was ist schon normal?
Bei anderen Kindern. Mainstream-Kinder finde ich irgendwie witzig. Finde ich einen witzigen Begriff. Bei Mainstream-Kindern. Okay.
Auch genetisch ist es so, dass bestimmte genetische Varianten einfach identifiziert werden können, die mit einer höheren Sensitivität verbunden sind. Also deswegen ist es auch so interessant zu sehen, ja, es ist schon richtig, wenn die Mutter oder der Vater eher zu Hypersensibilität neigt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Tochter oder der Sohn das auch hat. Spannenderweise werden häufig hypersensible Kinder mit Weiblichkeit assoziiert.
Ja, macht Sinn, weil das natürlich auch so Merkmale sind, die ja in der Gesellschaft generell eher weiblichen Personen zugeschrieben werden. Ne? Also sensibel sein, ruhig sein, sich zurückziehen. Da haben wir ja auch schon ganz häufig drüber gesprochen, dass diese Merkmale sind, so quatschig wie das auch ist, ja auch bei ADHS und ADS-Diagnosen wird es ja deswegen auch häufiger Jungs oder Mädchen zugeschrieben, weil laut und irgendwie dieses Rumraufen und keine Ahnung was eher Jungs zugeschrieben wird und ruhig und zurückgezogen eher Mädchen und dass deswegen halt mehr Jungs mit ADHS diagnostiziert werden und mehr Mädchen mit ADS. So. Und das ist ja hier auch genau das Gleiche und das ist totaler Quatsch, weil es gibt ja so viele sensible Jungs auch und da wird dann halt eher gesagt, von wenn du so irgendwelche toxisch-maskulinen Väter dann hast, so, jetzt reiß dich mal zusammen, du bist doch hier kein Mädchen, bla, jetzt heul nicht oder keine Ahnung was. Und bei Mädchen wird das halt weniger, fällt das deswegen weniger häufig auf, weil bei Mädchen einfach es dann okay ist, dass die weinen oder dass sie sich zurückziehen oder dass sie ruhig sind. Das ist dann einfach nur ein ruhiges Mädchen. Aber bei Jungs ist das dann halt direkt so auffällig, weil, hä, wieso rennt der nicht rum und spielt Fußball? So. Das ist totaler Quatsch und dass diese gesellschaftlichen Konstrukte sollte man sowieso total aufbrechen, aber so ist das nun mal. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, warum das dann so weiblich zugeordnet wird irgendwie. So quatschig, wie das auch ist, leider.
Das ist leider im 21. Jahrhundert immer noch Standard.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass die Entwicklung dahingehend ja auch eher wieder zurückgeht. Also
ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so benennen kann. Ich habe da auch diese Woche tatsächlich mit einer Kollegin drüber gesprochen. Ich finde, die Spaltung ist extremer. Mm. Also auf der einen Seite hast du diese Diversität, wo neurodivers einfach häufig auch als neues Schick angesehen wird und und Geschlechteridentifizierung ebenso. Da ist es eher langweilig und ich gehöre ja auch einen Teil des Patriarchats an, weil ich in meiner Geschlechterrolle sehr klar bin. So. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese Bewegung wieder zurück in alte Muster. Frauen unterwerfen sich ihren Männern, machen sich schick für ihre Männer, gehen nicht arbeiten. Ich finde diese Spaltung gerade so heftig. Es gibt irgendwie nichts mehr und alles wird bewertet. Ich kann nicht einfach mal mehr so rumlaufen, wie ich rumlaufe, weil irgendeine Nische bediene ich dann für irgendjemanden und das wird dann, darüber wird dann geurteilt. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also für die einen bin ich nicht divers genug und für die anderen bin ich nicht konservativ genug. Und das finde ich halt, also ja, das finde ich halt total krass im Moment.
Ja, stimmt vielleicht. Also für mich, irgendwie in meiner Bubble kriege ich halt mit, dass diese konservativen Strömungen irgendwie immer stärker werden. Ne? Also dieses ganze Alpha-Männchen-Gehabe, ne? Und keine Ahnung, Leute, die Andrew Tate irgendwie feiern und kleine Jungs, die halt dieses maskuline, männliche, wir müssen wieder Männer werden, bla bla bla, so. Darüber sehe ich halt aktuell sehr viel, was ich sehr erschreckend finde. Und auch dieser Trad-Wife-Trend, ne, traditionelle Frauen, ja, genau, irgendwie.
Ja.
Wo ich mir auch denke, oh Gott, wir müssen wirklich mal eine Feminismus-Folge machen. Und dann werde ich einfach nur die ganze Zeit abranten. Aber ich verstehe nicht, wie man denken kann, dass diese Trad-Wife-Strömung antifeministisch ist. Dass die das selber als Antifeminismus bezeichnen, raffe ich nicht. Weil Feminismus bedeutet doch, du kannst das machen, was du möchtest. Mach es doch. Wenn du eine traditionelle Frau sein möchtest, dann sei es doch. Du hast aber die Wahl dazu. Das ist es
doch.
Oh Gott, gut, ich verliere mich ansonsten hier, aber das raff ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht hast du recht, dass es eher so ein Extrem ist von beiden. Also, dass sich einfach so die Extreme irgendwie weiter voneinander entfernen und immer extremer werden. Jedenfalls habe ich einfach das Gefühl, dass so dieses ein Junge ist irgendwie eine Pussy, ne, ganz blöd gesagt, wenn er irgendwie sensibel ist, dass das irgendwie wieder salonfähiger geworden ist, sowas. Oder vielleicht auch nur in meiner Bubble. In jedem Fall ist das eine scheiß Einstellung. Und wenn ihr jemanden seht, der so ist, dann könnt ihr ihn ruhig damit konfrontieren, Leute. Wir müssen hier ruhig dagegen vorgehen. Also ich kann mir vorstellen, echt wirklich ihr Elternteile, die auf Elternabenden seid und andere Eltern in Kita und Schule und so mitbekommt, boah, ich will gar nicht wissen, was ihr da für Leute seht. Hilfe! Also, boah.
Deswegen möchte ich das auch nicht. Also mein Mann und ich, wir teilen uns auf und es ist für mich wahnsinnig anstrengend. Also ich habe ja auch keine... Verrückterweise habe ich keine große soziale Batterie. Mhm. Also in meiner Rolle als Sozialarbeiterin schon, aber in meiner Rolle als ich Privatperson habe ich eine ganz kleine soziale Batterie nur. Die ist sehr schnell aufgebraucht. Elternabende, irgendwelche Treffen mit Schule und Klassen und so, die strengen mich wahnsinnig an und stressen mich total. Ich meine, gut, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich die meisten Menschen auf dieser Welt nicht mag und die meisten Menschen mich nicht mögen. Aber ich, genau das, was du sagst, strengt mich einfach dann wahnsinnig an. Ich denke, boah, wirklich, wirklich, Hannelore? Müssen wir jetzt wirklich um 9:30 noch darüber sprechen, dass du das Gefühl hast, dass das Essen dieser Kinder nicht ausgewogen und fairtrade genug ist? So. Ich glaube, da bin ich einfach zu sehr in meiner Bubble und sehe, was wirkliche Problematiken sind, um das gut aushalten zu können. Ja, so.
Kurzer Exkurs. Aber, zurück ja. zu den hypersensiblen Kindern.
Also, hypersensible Kinder können besonders von ihrem förderlichen und stabilen Umgebungen profitieren, aber sie sind auch anfälliger für negative Einflüsse. Und das ist, glaube ich, mit ein großer Punkt, der sich heute immer wieder durchzieht. Also, sie sind einfach beeinflussbar in der einen oder auch in der anderen Hinsicht. Die Hochsensibilität ist halt keine statische Eigenschaft, sondern sie ist eher dynamisch und entwicklungsfähig. Das bedeutet, je nachdem, wie viel Förderung und wie viel Verständnis die Kinder für ihre Hochsensibilität bekommen oder auch wie wenig, kann das Einfluss darauf haben, wie die sich später selber kennenlernen und wie sie auch im Umfeld dann miteinander mit sich selber umgehen, mit anderen umgehen und was für Lösungsstrategien sie für sich erarbeiten können. Also wenn ich besser verstehe, was ich habe, wenn ich weiß, ich verarbeite Reize anders, dann kann ich natürlich auch ganz anders auf mich und mein Umfeld achten, als wenn ich die ganze Zeit nur gesagt bekomme, dass ich super sensibel bin, dass ich eine Pussy bin, dass ich nichts aushalten kann, dass ich mich den anderen anpassen muss und dass mein Gefühl, was ich habe, eh nicht richtig ist und ich mich unterwerfen muss. Da haben wir ja schon auch tausendmal drüber gesprochen, was solche Kindheiten später als Erwachsenen dann irgendwie, was denen dann passieren kann mit so einer Kindheit. Was dann für Folgeerkrankungen oder Symptome oder Leitsätze daraus erfolgen können. Und ich habe ganz viele solcher Eltern jetzt bei mir, die Kinder haben, wo ich sage, okay, wir müssen jetzt erstmal mit ihnen ein bisschen innere Kindarbeit machen. Warum titscht sie das so an, wenn ihr Sohn weint? Warum? Da werden Eltern teilweise richtig wütend und können das überhaupt nicht aushalten, wenn Kinder irgendwelche Emotionen zeigen. Ja, weil deren Emotionen früher überhaupt nicht positiv bewertet worden sind, sondern das konnten deren Eltern auch schon nicht aushalten und dann, ja, so schließt sich der Kreislauf. Also eine chronisch belastende Umwelt, Vernachlässigung, Stress kann zu Überforderung und später zu psychischer Belastung führen. Aber eine sichere und unterstützende Umgebung fördert die Resilienz und die Selbstregulation hochsensibler Kinder. Und da brauchen die halt die Eltern für. Also wenn Eltern dann sagen, ja gut, das muss er ja selber, ich kann denen doch nicht verbieten, nachmittags sich mit seinen Freunden zu treffen, wenn der das will, dann muss er das selber machen. Nee, kann er ja nicht. Das ist eure Aufgabe als Eltern, eure Kinder zu schützen und das einschätzen zu können. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man irgendwann damit also aufhört. Also als Baby und Kleinkind ist für uns ganz klar, wenn unsere Kinder freidrehen, dann sind die emotional überfordert, sind die müde, gehen die ins Bett. Da sagen wir denen auch, geh ins Bett. Wieso kann ich also meinem 7-Jährigen nicht sagen, nee, ich glaube, wir machen heute mal einen ruhigen, du triffst dich heute nicht mit irgendjemandem. Natürlich kann ich das meinem 16-Jährigen nicht mehr sagen, aber für mich hören die Eltern immer früher auf damit.
Dieser Selbstschutz ist ja ein ganz wichtiger Teil der Erziehung. Das hast du in mehreren Beispielen immer wieder erläutert, dass es da auch immer wieder zu Konflikten kommt mit anderen Eltern, wenn du sagst, nee, das machen wir jetzt nicht so aus Selbstschutz für das Kind, weil die Kinder es selber einfach nicht einschätzen können und selber es nicht besser wissen. Und du als Erwachsener und als Elternteil musst dann da einfach die Verantwortung für übernehmen und sagen, das machen wir jetzt nicht. Und das hat dann nichts mit Verbieten zu tun oder mit Bestrafen zu tun, ne, was dir ja auch vorgeworfen wurde, hast du ja eben erzählt, sondern es ist einfach eine Art von Selbstschutz, die das Kind noch gar nicht selber leisten kann. So. Ich helfe dir, dir zu helfen. Wie geht dieser Spruch? Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau, das ist einer meiner Leitsätze in meiner Arbeit. Und auch Verantwortung zu übernehmen und auszuhalten, wenn ich mal die Scheißmama bin. Also ja, in dem Moment bin ich die Scheißmama und in dem Moment versteht das Kind das nicht, aber es wird es später. Weil es merkt ja, dass es dann einem besser geht, dass die Reize besser verarbeitet werden können.
Wenn wir jetzt mal in den Alltag von hypersensiblen Kindern mit ihren Eltern blicken. Was gibt es denn da für Situationen oder für Herausforderungen, die gemeistert werden müssen?
Also das kann auf jeden Fall dazu führen, dass normale, in Anführungszeichen normale Alltagsreize, die für andere Kinder normal sind, bei hochsensiblen Kindern zu einer Überlastung des Nervensystems führen kann. Zum Beispiel Lärmpegel in der Schule oder auf dem Spielplatz wirkt wahnsinnig überwältigend. Enge oder unübersichtliche Räume werden eher als bedrückend erlebt. Kleidungsstücke mit rauen Materialien oder Etiketten lösen Unbehagen aus. Viele Menschen, grelles Licht und plötzliche Geräusche können Stressreaktionen auslösen. So, und wenn wir jetzt Kinder haben, die sich wahnsinnig anpassen wollen, also all das ist ja schon in der Schule gegeben. Und viele Kinder sind dann den ganzen Tag in der Kita und den ganzen Tag in der Schule, müssen sich da anpassen, versuchen sich da an Regeln zu halten, weil es ja an sich gute Kinder sein wollen, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders benennen kann. So, und dann kommen die nach Hause und dann drehen die frei. Ja, wo sollen sie es denn sonst anders machen? Also das ist für mich ja auch total logisch. Das ist ein Schutzraum zu Hause. Wo sollen sie es denn sonst machen? Aber wenn halt von zu Hause direkt dann Kinder, Geburtstag, Hobby, irgendwelche Ausflüge mit den Eltern oder ist, dann haben die ja da auch keine Möglichkeit, um frei zu drehen, um in die Verarbeitung zu gehen. Also das ist einfach schwierig. Also mein Tipp wäre, schaut mal darauf, wie eure Kinder sind. Also achtet auf die Anzeichen wie Rückzug, Gereiztheit, Wutanfälle oder körperliche Symptome wie Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Bietet Rückzugorte mit reduzierten Reizen an, also einen ruhigen Raum. Kopfhörer, beruhigende Musik, runterkommen, wordet das euren Kindern. Die werden das am Anfang natürlich nicht nachvollziehen können. Die werden das am Anfang nicht verstehen können. Die kennen das ja auch erstmal nicht. Schafft verschiedene Rituale zur Reizentschärfung nach anspruchsvollen Situationen. Also eine ruhige Zeit nach der Schule zum Beispiel. Oder nur eine Sache am Tag. Also bei uns, das ist ja bei vielen auch schon so, Weihnachten oder Kindergeburtstage oder so, das sind einfach wahnsinnige Ausnahmesituationen. Und dann ist es auch manchmal so, dass der Tag da drauf dann dazu benutzt werden muss, um Reize zu verarbeiten. Also es ist ja auch so, dass unser Vater hat ja kurz nach Weihnachten Geburtstag und das heißt, die haben dann 3 Tage volles Rohr, manchmal 4 Tage, wenn noch irgendwelche Freunde kommen und deswegen nehme ich die ja dann auch nicht mit zum Geburtstag unseres Vaters, weil das ist einfach zu viel, die müssen dann einfach auch ein paar Tage nur zu Hause sein, nur runterkommen, nur mit ihren Spielzeugen sich beschäftigen und am Anfang war das Theater und mittlerweile sind die dann in ihrem Zimmer und beschäftigen sich. Jetzt nicht den ganzen Tag, das wäre ja auch seltsam, aber zumindest ein paar Stunden.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn Elternteile halt gar nicht sensibel sind, ne, und das alles voll gut wegstecken können, dass man das am Anfang gar nicht nachvollziehen kann, warum die Kinder sich jetzt so fühlen. Ja. Dass man dann so automatisch erstmal denkt so, oh, ernsthaft, ach, come on, ist das jetzt schon zu viel? Also es sind ja Gedanken, die ganz normal sind, ne, das muss man ja dem Kind gegenüber nicht artikulieren, sondern dann sprechen ja Elternteile häufig miteinander dann so, boah, echt, boah, das war jetzt zu viel, meine Güte, krass, so, ne? Das stelle ich mir auch so schwierig vor. Da musst du ja eine doppelte und dreifach krasse Empathie auch als Elternteil deinem Kind gegenüber entwickeln, dass du das richtig einschätzen kannst, wann was zu viel wird, obwohl du es selber gar nicht nachempfinden kannst. Du musst ja dann so eine Analyse der Situation schaffen, obwohl du es selber gar nicht so fühlst. Und das dann versuchen, auf dein Kind zu projizieren und dann irgendeine Art von Umgang damit finden.
Ja, weil so ein Familienausflug zum Beispiel soll ja auch was Schönes sein. Also wie oft hatten wir selber die Situation, oh schön, ja, sonntags, Familientag und so, funktioniert dann einfach nicht. Zu viele Eventualitäten, zu viele Reize, zu viel Aufregung. Allein die emotionale Aufregung schon im Vorfeld. Sachen müssen anders vorbereitet werden. Sachen müssen anders besprochen werden. 10-mal muss irgendetwas vorbereitet werden, was dann passiert, wie es passiert. So. In Corona-Zeit war es so, dass meine große Tochter sich nicht testen lassen wollte. Aber ohne Test kam man nirgendwo rein. Wir haben alles versucht. Wir haben das aufgenommen, diese orale Tests, wie es bei Papa ist und haben dann geguckt, nichts, war nichts zu machen. Die war so blockiert, da waren wir auch frustriert.
Aber gab es da nicht auch diese Lolli-Tests?
Die hat ja nichts gemacht. Das war was, da wollte die einfach nicht.
Ja, was willst du machen?
Gar nichts. Gar nichts. So, und umso mehr man auf sie eingeredet hat wie ein Muli, desto mehr hat die natürlich dicht gemacht. Manche Kinder sind so, andere Kinder nicht.
Mhm.
Manche Kinder sind ängstlicher, andere Kinder nicht. Was ich damit sagen will, ob hochsensibel oder wirklich eine Diagnose, man muss sich ja darauf einstellen können. Ich verstehe nicht, wie Eltern sagen können, ja, mein Kind hat ADHS, aber ich lebe mein Leben genauso weiter wie vorher. Mein Kind muss sich anpassen. Dann wird das Kind das ja nicht lernen. Es wird ja nicht lernen, zu gucken, auf sich selber zu gucken, zu sagen, das sind Sachen, die mir schwerfallen, das sind Sachen, die mir gut fallen. Wie kann ich mit verschiedenen Sachen besser umgehen?
Hm.
Und wenn das Kind dann sagen will, nö, ich kann das jetzt aber gerade nicht, dann zu sagen, doch musst du aber. Weil wir wollen jetzt ein wunderschönes Familienfest haben. Doch musst du aber, weil dieser Tag ist Familientag. Wie entspannt wird das dann? Dann kommt das Kind mit oder die Jugendlichen mit und dann, ich rede jetzt nicht von bockigen Jugendlichen oder Kindern, die keinen Bock haben, sondern ich rede wirklich von Kindern, denen das schwerfällt. Wenn wir Kinder haben, die sagen, in einem engen Raum zu sein, das fällt mir sehr schwer und die müssen dann aber, weiß ich nicht, zu der Schulaufführung der Schwester mit. Mit ganz vielen Kindern, ja, wie entspannt wird das wohl? Dafür muss man aber ja wissen, dass diese Sachen dem Kind schwerfallen und was danach passieren muss. Und muss das Kind das dann wirklich durchziehen? Manche Sachen müssen Kinder und Jugendliche lernen, damit umzugehen. Aber wirklich alle? Das ist halt immer so ein Balanceakt, finde ich. Das halt, wie entscheide ich das?
Die Quittung bekommen die Eltern dann, wenn die Kinder erwachsen sind.
Ja, schon früher in der Pubertät, schon. Weil dann ist ja die Frage, warum fühle ich mich so? Ich bin nicht normal, so wie ich bin. Ich bin Alien. Und dann fangen die selber an zu googeln und ChatGPT zu fragen. Und dann spucken die da die lustigsten Diagnosen aus.
Mhm. Ja, dann ist man nämlich alles und nichts gleichzeitig.
Genau. Also hochsensible Kinder reagieren ja auch emotional tiefer. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Weil sie diese Gefühle einfach viel intensiver wahrnehmen und verarbeiten. Und das kann dann in der Praxis so aussehen, dass sie Kritik und Konflikte sehr persönlich nehmen und ganz lange in diesem Konflikt drin sind und empfinden Trennungen oder Abschied als besonders belastend. Das ist dann auch wirklich so. Ihr müsst dann anders auf eure Kinder eingehen. Ihr könnt ja nicht sagen, mein Gott, du gehst jetzt seit einem Jahr in diese Kita und jedes Mal ist das ein mega Problem. Ja, ist es. Punkt. Sie sind häufig traurig, ängstlich und auch ängstlich von neuen Sachen. Also dieses Blockieren von neuen Sachen einfach grundsätzlich. Das ist auch häufig eine Sache, die ein Schutzreflex von hochsensiblen Kindern ist.
Aber würdest du dann sagen, jetzt beispielsweise mit der Kita, es gibt ja auch viele Kinder, die jeden Morgen sagen, sie wollen nicht in die Kita gehen? Sie wollen lieber zu Hause bleiben, sie wollen das nicht. Nein, ich will bei dir bleiben. Ich finde die Kita doof. Du hast ja eben gesagt, naja, irgendwie man muss das Leben ans Kind anpassen und dann geht es halt nicht, ne, in einer Schulaufführung oder sowas. Aber würdest du dann da auch sagen, naja, dann kann das Kind halt nicht in die Kita gehen? Oder würdest du da sagen, doch, wir versuchen es und man muss es immer weiter versuchen, weil das dann alternativlos ist?
Absolut, es ist dann alternativlos und du musst ja lernen, damit umzugehen. Also das ist ja wie bei der Angst, ne? Wenn man sich der Angst nicht stellt, wird sie immer größer. Haben wir ja auch in unserer Angstfolge drüber gesprochen. Und so ist das ja mit den anderen Symptomen auch. Wenn ich mich dem entziehe und nicht in die Kita gehe, irgendwann muss das Kind aber in die Schule. Wie macht es das denn dann? Für mich ist es wichtig, dann eher einen Umgang damit mit dem Kind zusammenzulernen. Also die Gefühle zu validieren. Ah, ich sehe, du bist traurig. Das ist völlig okay. Ist okay, dass du traurig bist. Es ist okay, dass du Angst hast. Und das Kind dann zu ermutigen, seine Gefühle auch in Worte zu fassen und zu benennen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Also zusammen zu helfen, Gefühle zu regulieren, auch mit technischen Sachen. Tiefes Atmen, einem Kuscheltier, ein Gefühlsanker. Viele hochsensible Kinder haben noch lange einen Schluller, weil das die oral einfach befriedigt.
Mhm.
Und dann natürlich zu sagen, so, du musst jetzt in die Kita gehen, Mama und Papa müssen ja arbeiten gehen. Wie können wir das denn schaffen? Wie kann das denn sein, dass du vielleicht zwischendurch eine Pause kriegst, einen Ruheraum kriegst, ein Foto von Mama und Papa bekommst, lernst mit diesem Verlustangst, weil die müssen ja auch gleich, die fühlen das zwar intensiver, aber es ist ja nichts Schlimmes, nichts, womit man nicht lernen kann, umzugehen. Die müssen es ja trotzdem lernen, damit umzugehen.
Aber zur Schulaufführung der Schwester würdest du dann sagen, das ist so ein Einzelevent, was man dann skippen kann, weil das kein Muss ist? Oder was für Situationen vermeidet man dann, obwohl es ja auch eigentlich etwas ist, das Kind muss eigentlich lernen, in großen Räumen zu sein, weil es wird dann auch später in, was weiß ich, in der Schule wird es dann auch in der Turnhalle sein oder keine Ahnung was. Also wo würdest du da dann quasi die Abgrenzung machen, weißt du?
Also wenn das Kind den ganzen Tag schon in der Schule oder in der Kita ist und muss nachmittags dann noch zu einer Aufführung und ist eh schon emotional platt, weiß ich nicht, ob das sein muss. Nur damit man Happy Family spielen kann. Weißt du?
Ja, aber du hast ja eben auch gesagt, das sind Situationen, wenn man sich damit nicht konfrontiert, dann wird man es nie lernen.
Genau, aber meinst du, es lernt was daraus, wenn es jetzt einmal bei der Schulaufführung seiner Schwester war oder seines Bruders?
Ja, aber man könnte ja auch quasi die Argumentation fahren, naja, aber das Kind muss halt jetzt mal mitkommen, weil sonst wird es ja nie lernen, wenn nach einem reizüberfluteten Vormittag auch mal was auszuhalten am Nachmittag, weil später im Erwachsenenalter hast du auch einen vollen Arbeitsalltag und kannst dir auch nicht den Nachmittag frei nehmen, beispielsweise. Also die Argumentation gibt es ja auch, weißt du?
Natürlich, deswegen ist es immer eine Ermessenssache. Also ich finde, es kommt halt darauf an, wie ist das Kind drauf, wie konnte ich das auch mit dem Kind vorbereiten. Also ne, wenn der Tag schon vorher so anstrengend war und ich das nicht mehrfach mit dem Kind vorbereiten konnte, dann muss ich mir das dann selber antun, nachmittags das total überdrehte Kind auszuhalten und emotional zu regulieren. Deswegen, das ist ja eben das Schwierige in Erziehung und auch mit jeglichen Special Effects, die unsere Kinder haben. Es ist eine Ermessenssache. Also auch wenn wir Freunde zum Grillen da hatten früher, mittlerweile geht auch das alles, dann war Vormittag, haben wir gar nichts gemacht. Weil dann nachmittags der Reiz schon da war. Ja, aber wenn, oder wir haben dann überlegt, vormittags war dann, weiß ich nicht, eine Schulaufführung, müssen wir dann nachmittags noch uns mit Freunden treffen und die Kinder damit spielen lassen? Ist das wirklich notwendig oder macht man das dann lieber an einem anderen Wochenende? Manchmal geht es nicht anders, da muss man da durch. Das ist ja auch so, naja, also das Kind wird ja auch zu einem Hobby gehen, das Kind wird ja auch zu Ärzten oder keine Ahnung was gehen. Ja, ist es dann wirklich notwendig, diesen einen Tag und diese Reizverarbeitung zu üben? Hat es nicht andere Felder, wo es das üben kann? Sowas. Dann gibt es noch eine Herausforderung, was ich häufig beobachte, ist diese Balance zwischen Nähe und Rückzug. Also hochsensible Kinder sind ja häufig sozial so feinfühlig, was ihnen ermöglicht, Stimmungen und Bedürfnisse anderer wahrzunehmen. Aber das überfordert sie ja auch schnell. Und deswegen ist es so, dass sie häufig eher kleine, stabile Freundschaften gegenüber großen Gruppen bevorzugen, weil die einfach dann überfordert damit sind. Und es kann dann sein, dass man das merkt dadurch, dass sie halt Schwierigkeiten in großen Gruppen haben, etwa auf dem Schulhof oder bei Festen, ne? Dass die dann sich ein bisschen lost fühlen und nicht wissen genau, wo die sich zugehörig fühlen können. Dass sie sich eher konfliktscheu zeigen, aber trotzdem tiefe Verletzungen bei Streitigkeiten mit sich ziehen, die sie aber nicht worden können. Sie werden von Gleichaltrigen als anders wahrgenommen und können auch so Außenseitererfahrungen machen und suchen eher ruhige Spielpartner oder so Alleinaktivitäten. Also hochsensible Kinder findet man selten im Gruppensport. Sag niemals nie in der Psychologie, aber das überfordert die dann einfach alles, ne? Und dann sagt man aber dann, das ist bei ADHS, finde ich das auch so, dass sie dann sagen, ja, der muss ausgepowert werden, die müssen ausgepowert werden, die Kinder, und die haben dann 10 Sachen auf einmal. Ja, aber die lernen dann nicht, sich runterzufahren. Die lernen nicht, mit ihren Gefühlen selber umzugehen. Die lernen nicht, wie es ist, auch mal irgendwie sich mit sich selber zu beschäftigen. Weil die immer nur im Außen sind. Und das verändert ja nicht, also das verbessert ja nicht die Symptomatik häufig. Langfristig zumindest. Erstmal ist es einfacher, weil das Kind ist ausgepowert und platt, aber was im Kopf abgeht, da geht ja dann trotzdem irgendwie keine Selbstbeschäftigung ab. Und da finde ich es wichtig, passende soziale Situationen zu finden. Darauf einzugehen. Nicht zu sagen, ja, Pech, mein Jung muss Fußball spielen, weil ich habe Fußball gespielt. Los, Harald, hau rein. Weißt du so?
Harald.
Ja, keine Ahnung, mir ist nichts anderes eingefallen.
Also wenn das Kind Harald heißt, dann hat es eh schon verloren. Also,
wow. Hast du gerade nicht gesagt. So, ne? Oder Özlem muss in eine große Gruppe Ballett tanzen oder weiß der Kuckuck was, weil Mutti das so möchte oder Fatih. Also kleine Gruppen, vertraute Freunde, das auch aushalten zu können, wenn man nicht so einen mega Freundeskreis hat, wenn das Kind nicht das oberbeliebteste Kind ist. Soziale Kompetenzen spielerisch fördern, also mit Rollenspielen, mit sozialen Trainings, auch immer wieder, ne, sag ich ja auch häufig, diese Empathiespiegelung. Wie würdest du dich fühlen, wenn du das und das mit anderen machst? Wie fühlst du dich, wenn andere das machen? Wie kannst du dann damit umgehen, wenn das und das passiert? Also, was ich ja immer sau anstrengend, aber auch sehr wertvoll finde, ist abends zum Bett bringen, einfach über den Tag sprechen. Mittlerweile geht meine Große ja leider nicht mehr um 8 ins Bett. Das heißt, wir haben dann diese Gespräche um 9. Da bin ich emotional und geistig, körperlich, alles dann fertig. Und dann noch solche Gespräche zu führen, ist natürlich anstrengend, aber auch so kostbar, was ich da teilweise noch mitbekomme. Da bin ich sehr dankbar drum, dass sie das noch mit mir macht. Mal gucken, wie lange. Ganz wichtig, biete Rückzugsmöglichkeiten, ohne die Isolation zu fördern. Auch schwierig. Zugegebenermaßen, alles schwierig. Also die Einladung zum Rückzug zu geben, aber gleichzeitig auch festzustellen, ab bis zu einem gewissen Alter, ich sehe gerade, das tut meinem Kind nicht gut und ich entscheide das für dieses Kind. Und gleichzeitig aber die Isolation nicht zu fördern. Ich sage nicht, dass das alles einfach ist, ne? Aber das wäre halt optimal, so eine Balance dazwischen zu finden. Und den Selbstwert fördern und die Selbstakzeptanz durch Lob für diese sozialen Stärken. Also nicht nur darauf auszugehen, nicht nur darauf einzugehen, was alles schwierig ist, nämlich wir können keine Sachen machen, du blockierst die ganze Familie, deine Emotionalität ist zu anstrengend für uns, sondern auch darüber zu sprechen, ey, ich finde es total toll, dass du so empathisch bist und ich finde es total toll, dass du dir Gedanken über andere machst und ich finde es total toll, dass du so kreativ bist oder whatever.
Ja, ich kann mir das, also das haben wir ja auch, haben wir auch in Teil 2 ja drüber gesprochen, was für unglaubliche Chancen es auch gibt durch die Hypersensibilität, ne? Also, dass diese Kinder ja auch Fähigkeiten haben, wovon andere Kinder nur träumen können. Dass du mit anderen Kindern die Empathiefähigkeit wirklich fördern musst und da aktiv dran arbeiten musst, dass die Kinder empathisch sind. Und diese Kinder sind es einfach von Geburt an und haben dadurch so eine Feinfühligkeit, was ihre Umwelt angeht. Also das bietet ja auch total viele Chancen und es ist ja auch super schön, ne, ein Kind zu haben, was so feinfühlig ist, ne, was irgendwie sehr viel mitbekommt, was auch Tieren gegenüber empathisch ist. Das kann man ja auch total fördern und da kann man ja auch drauf eingehen, ne? Ich glaube, da gibt es einfach auch sehr viele Möglichkeiten, wie man das dann, wie man dem Kind dann etwas Gutes tun kann, weil es so feinfühlig ist.
Absolut, genau.
Ne? Also wenn man dann, keine Ahnung, in den Streichelzoo geht oder sowas an einem Tag, an dem da nicht so viel los ist und das Kind feiert es dann total, unter den ganzen Tieren zu sein und ne, die Tiere zu beobachten und sieht dann sofort, guck mal, da ist eine Mama mit ihrem Baby und die kuscheln oder sowas. Ne? Das, sowas fällt so einem Kind dann ja viel mehr auf als irgendwelchen, als anderen Kindern, die halt dann durch die Gegend rennen und sich freuen, dass sie ein paar Tiere sehen und dann auf den Spielplatz rennen wollen. So, ne? Also das sind ja auch ganz andere Begegnungen dann.
Absolut, absolut. Und das sind so, so tolle Kinder, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Ich wollte das Zitat eigentlich erst später machen, aber ich finde, dass du hast das jetzt so schön eingeleitet. Elaine Aron, also die quasi diesen Begriff, ja, haben wir ja in den ersten beiden Folgen drüber gesprochen, definiert hat, hat ein ganz tolles Zitat bezüglich Kindern. Nämlich, hochsensible Kinder sind wie Orchideen. Sie gedeihen nicht überall. Aber wenn sie in der richtigen Umgebung wachsen, entfalten sie außergewöhnliche Schönheit. Das wollte ich eigentlich zum Schluss machen, aber ich finde, du hast das so schön eingeleitet, da muss ich jetzt sagen. Ja,
und das ist aber ich glaube, das ist wirklich so. Das bietet so viele Chancen, Ich habe auch einen Beitrag gesehen über eine hochsensible junge Frau, die ist, lass mich nicht lügen, ich glaube, Tierärztin geworden. Jedenfalls, sie arbeitet mit Pferden, also mit Großtieren, nennt man das, glaube ich, dann im Fachgebiet.
Ja,
Und
meine
hat halt
kleine
auch
Tochter
gesagt,
möchte auch Großtierärztin sein, ja.
ja, genau. Und hat halt auch gesagt, dass ihre Hypersensibilität ihr da ganz viel hilft. Halt einfach auch empathisch gegenüber den Tieren zu sein, ne? Und dann zu spüren, was wie die Tiere sich fühlen, ne? Und gerade bei Tieren, die sich ja nicht äußern können, ne? Also nicht verbal zumindest, dass sie da so ihre Nische gefunden hat irgendwie. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, ey, das ist doch total geil, dass es solche Leute gibt, die einfach in solchen Feldern so einen Vorteil dann haben, ne? In der Arbeit mit Tieren beispielsweise oder halt auch in der Arbeit mit Menschen, ne, die so einen Vorteil haben, da kommen andere Leute, werden niemals drankommen an dieser Art von Feinfühligkeit.
Auf jeden
Und
Fall, das ist eine Gabe.
was für eine Chance das bietet.
Ja, das ist wirklich eine Gabe. Ja. Was auch noch eine Sache im Alltag ist, ist diese Perfektionismus- und Selbstzweifelgeschichte. Also, die haben Angst, Fehler zu machen oder Erwartungen nicht zu erfüllen, vermeiden von Herausforderungen aus Angst vor Versagen. Das ist eine ganz große Sache, die natürlich auch in Bezug auf Schule, Hobby und Leben und mit Peer Groups eine ganz große Sache ist. Starke innere Selbstkritik, die Selbstbewusstsein schwächt, Schwierigkeiten, Erfolge anzuerkennen oder zu genießen. Und wie ich mit den Kindern arbeite und Jugendlichen, also das ist auch so eine Sache, die gerade bei Jugendlichen, wenn es um Peer Groups geht, eine ganz große Sache ist. Weil es natürlich auf der einen Seite, okay, ich will in dieser Peer Group sein, aber auf der anderen Seite will ich das auch nicht, ich kann es nicht. Und wenn dann irgendjemand einen flapsigen Spruch über meine Jeans macht, dann denke ich da 15 Tage drüber nach und bin total zerstört und weiß nicht, ob ich die jemals anziehen kann. Und der Gegenüber meint das einfach gar nicht so, ne? Und was ich da versuche, den Eltern zu vermitteln und auch den Jugendlichen zu vermitteln und den Kindern, ist eine positive Fehlerkultur. Fehler sind Lernchancen. So, und wie häufig ich das hoch und runter bete, auch bei Eltern, lasst eure Kinder fallen, nur Kinder, die fallen können, lernen zu laufen. Oder kontrolliert gegen die Wand fahren. Wir müssen die kontrolliert gegen die Wand fahren. Die müssen Fehler machen. Und das ist ja für mich auch, und dann sage ich auch, glauben Sie mir, das ist die größte Herausforderung für mich als Mama, meine Babys kontrolliert gegen die Wand fahren zu lassen. Aber anders geht's halt nicht. Weißt du, das ist genauso wie du mich ja damals auch gekascht hast mit deinem ersten Alkoholrausch, dass du gesagt hast, Sarah, möchtest du lieber, dass ich das erste Mal mit dir Alkohol trinke? Oder nicht? Da war ich auch so, ja, okay, dann lieber mit der großen
Ah,
Schwester.
ja, okay, dann trink den Crazy Mambo Cocktail.
Trink den Crazy Mambo.
Oh, den müssen wir eigentlich aus Spaß irgendwie nochmal trinken. Ich weiß nicht, ob es den
Ja.
überhaupt noch gibt.
Den
Das war
gibt's
vielleicht
noch,
eine
den gibt's noch.
ganz süße
Den gibt's noch tatsächlich. Es gibt auch noch den Laden tatsächlich.
Oh, da müssen wir, wenn ich jetzt nicht mehr in Aachen bin, müssen wir
Okay.
da so einen kleinen
Ja, ist gut, machen
Nostalgietrip
wir.
machen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, genau, aber so ist das halt, ne? Also, naja, lieber mein Kind selber zu unterstützen, wenn es das erste Mal kotzt vom Alkohol und ich habe es im Blick, als es ist irgendwo und traut sich nicht nach Hause zu kommen. Dann ist, finde ich es auch noch wichtig, unterstütze realistische Zielsetzungen und kleine Schritte. Also unterstütze, dass das klein ist, respektiert, dass eure Kinder große Sprünge nicht machen können, feiert die kleinen Sachen. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Kinder brauchen das, dann macht das. Fördere Selbstmitgefühl und innere Akzeptanz und feiere Erfolge bewusst, auch kleine Fortschritte, auch die für euch vielleicht voll Baby-Baby sind. Dann muss das gefeiert werden und gelobt werden, weil für die Kinder ist das ein Riesending. Was natürlich schwierig ist, hatte ich auch schon, ist, wenn die Eltern sagen, die Kinder sind hochsensibel. Aus meiner Sicht sind sie das aber nicht, sondern eher, also eher brauchen sie einen anderen Erziehungsstil, sage ich jetzt mal. Ein bisschen mehr Konsequenz und Strenge und Klarheit. Wenn die dann aber sagen, ich übertreibe jetzt extra, um es ersichtlich zu machen, der 16-jährige Fritz hat sich die Schuhe zugebunden und das feiern die dann total. dann ist das natürlich, also das, das, bitte Leute, wenn ich das jetzt so sage, das muss schon auch altersgerecht sein. Ja,
ja, verstehe schon.
Der Erschöpfungspunkt ist ein großer Punkt, ebenso wichtig finde ich, weil die natürlich durch die intensive Reizverarbeitung und diese emotionale Sensibilität auch häufig eher gestresst sind und erschöpft. Also häufige Müdigkeit und Gereiztheit, besonders nach sozialen und schulischen Anforderungen. Müsst ihr euch angucken, wie ist das Kind dann drauf, was braucht das Kind dann? Schwierigkeiten beim Einschlafen und Durchschlafen, klar, weil das der Overthinker-Modus dann angeschaltet wird. Psychosomatische Beschwerden, Rückzug oder Shutdown-Phasen als Schutzmechanismus. Also, ne, das sind auch so Punkte, guckt euch eure Kinder an, versucht zu verstehen, wie ihr da auch auf die eingehen könnt und so weiter und so weiter. Es ist, ja, nicht so, eigentlich nicht so schwer, finde ich. Also, ja, ich sag das jetzt so leicht, ne? Beobachtet eure Kinder einfach, schaut mal, was die so brauchen. Beobachtet die Belastungsgrenzen, plant bewusst Pausen ein, überlegt euch kindliche Atemübungen oder Muskelentspannungsgeschichten, achtet auf eine ausgewogene Tagesstruktur mit Bewegung, Ernährung, Schlaf, bespricht mit den Kindern, was abgeht, dass die sich darauf einstellen können. Ja, also Fazit, der Alltag ist intensiver und sie sind schneller überfordert und es ist die Aufgabe meiner Meinung nach der Eltern und auch der Fachkräfte, also meiner Person, sich das gut anzugucken und diese Herausforderung zu erkennen, zu verstehen und aktiv unterstützend zu handeln, damit aus diesen Kindern einfach diese wunderschöne Orchidee werden kann.
Würdest du sagen, dass man dem Kind sagen soll, du bist hypersensibel? Also, dass man dem Kind dieses Label sozusagen zuschreiben soll?
Ja, wenn nicht nur die Eltern das so sehen. Also wenn es da ja, okay, wirklich, ja. Mhm. Also ich finde es schon, ich bin ein großer Fan von auch Psychoedukation und dem Worden von Kindern bezüglich ihrer eigenen inneren Landschaft.
Persönlichkeit?
Also wer bin ich? Ja, wer bin ich? Warum bin ich so? Warum reagiere ich so? Und was kann ich dagegen tun? Finde ich super wichtig, egal wie er es nennt. Also bei uns ist ja häufig so ein geläufiges Wort Chaos. Chaos im Kopf. Ist egal, wie ihr es nennt. Also ich sage ja auch dann, sage ich den Eltern auch, ne, guckt, dass ihr irgendwie Gewitter im Kopf, Chaos im Kopf, Vulkan brodelt, was auch immer. Schaut, dass ihr da Wordings für findet, damit eure Kinder da diese Außensichtweise haben, um zu fühlen, ah krass, Mama hat das Gefühl, ich brodel gerade. Ist das denn auch so? Mama hat das Gefühl, ich brauche eine Pause. Ist das denn auch so? Brauche ich gerade eine?
Mhm.
Und wie gesagt, meine Tochter, wenn ich sage, boah, brauchst du vielleicht gerade eine Pause, dann kann die kurz überlegen und sagen, nee, nö, eigentlich nicht, krieg ich gut hin.
Ja, jetzt inzwischen.
Ja, aber das ist jahrelange harte Arbeit gewesen.
Ja, genau.
Für sie selbst auch, ne? Das ist halt der Punkt. Und manchmal denke ich, boah, krass, bist du sicher? Wie wolltest du dich nicht verabreden? Und dann sagt sie, nee, heute nicht, kein Bock.
Das heißt, insgesamt würdest du sagen, wenn man jetzt ein hypersensibles Kind hat oder den Verdacht hat, man hat ein hypersensibles Kind, muss man ganz genau auf das Kind achten, muss man sich die Situationen anschauen, welche Situationen überfordern mein Kind, überreizen mein Kind, wie kann ich Rückzugsorte schaffen und Situationen schaffen, wo sich das Kind wieder zurückziehen kann. Und es ist ganz viel Arbeit mit dem Kind und in Kommunikation mit dem Kind sein. Was tut dir gut? Was schaffst du? Was kannst du? Oder wo müssen wir für dich entscheiden? Also eigentlich ganz viel Arbeit mit den Emotionen deines Kindes.
Ja, und auch pragmatisch, finde ich, weißt du, so ein Zeitpuffer und Pausen bewusst einplanen, Übergänge benötigen mehr Zeit, wenn ich das für mich klar habe als Mutter. Kann ich auch anders meinen Tag strukturieren oder visuelle Tagespläne oder Symbolkarten zur Orientierung, wenn ich weiß, dass es meinem Kind hilft, weil ich ein Gefühl dafür bekomme, dass mein Kind überfordert in verschiedenen Situationen ist. Ich finde, es gibt auch so wirklich pragmatische Sachen, die man machen kann.
Was sind denn Symbolkarten?
Es gibt so Symbolkarten für Kinder, die auch noch nicht lesen können. Dann gibt es so tagesstrukturierende Karten. Also, wir machen erst das. Heute hast du Schwimmen. Mittwochs ist immer Schwimmen.
Ah.
So. Mhm. Ne, dann kann das Kind abends sich schon darauf einstellen, seelisch und moralisch, wenn man das dann bespricht. Guck mal, morgen ist Schwimmtag. Ne, so. Oder bei getrennt lebenden Eltern, morgen ist Papatag. Oder da kommt die Oma morgen. Dass man sich dann, dass die Kinder das mit Symbolen einfach auch sehen. Und dass es einfach auch wichtig ist, eine Struktur zu haben, wo die Kinder auch entlastet sind. Also wenn man immer woanders ist, immer essen geht, das habe ich häufig bei gut situierten Eltern, die wollen dann, das ist ja auch schön eigentlich, dass die dann ne, sagen, wir wollen uns den Stress mit dem Kochen nicht machen, wir gehen häufig essen. Ja, aber dann sagst du dem Kind, so, wir gehen jetzt essen. Wupp, dann sind die erstmal überfordert. Die wollen aber vielleicht zu Hause in Ruhe essen. Also mehr zu worden, auch mit kleinen Kindern, mehr zu überlegen, ist das jetzt wirklich, wenn mein Mann nach Hause kommt, ist das jetzt wirklich angesagt oder müssen wir auch zurückstecken? Und da kommen wir wieder zu einem wundervollen Thema, nämlich einer meiner Lieblingsthemen.
Ich müsste mal so einen Sound dazu erstellen, weißt du, wie auf der Kirmes, dass immer, wenn das Thema kommt, dann haben wir so eine Bindung.
Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Du machst das eigentlich auch richtig geil mit diesem Autoscooter-Sound, weißt du?
Ja, genau. Müsste ich mal erstellen, ja.
Die Bindungsforschung einfach zeigt, dass sichere, feinfühlige Bindungen die größte Resilienzquelle für Kinder sind. Und das gilt besonders für hochsensible Kinder, deren Nervensystem empfindlicher. Deren Nervensystem empfindlicher auf die Unsicherheiten und emotionalen Spannungen reagiert. Ja. Es ist leider wirklich so. Es ist leider so, Leute, wenn ihr gut in Beziehung und in Bindung mit euren Kindern seid, dann ist es auch so, dass die Kinder sich dann auch in vielen Situationen mehr Sachen trauen. Wenn man sagt, so, wir bereiten das jetzt gut vor, dann wissen die auch, okay, ich komme nach Hause, ich kann vertrauen, dass mein Umfeld, mein Tag, meine Woche so strukturiert ist, wie es für mich meistens gut ist. Es geht nicht darum, alles so zu machen, damit die Kinder keine Herausforderungen haben, weil, denkt auch an diese Bindungstheorie oder Entwicklungstheorie eher, Kinder brauchen Stress in jeder Phase ihres Lebens, um aus diesem Stress positiv in die nächste Phase zu gehen. Es geht nicht darum, hypersensible Kinder in Watte einzupacken, sondern denen einfach eine Möglichkeit zu geben, wie sie gut in die nächste Phase reinkommen, ohne emotional überfordert zu sein und gesehen zu werden. Auch als Co-Regulatoren. Ja. Alles andere, glaube ich, ich kann noch 10 Jahre über dieses Thema sprechen. Also, was man da alles so tun kann. Aber ihr könnt ja auch selber irgendwie mal auf Google gehen. Ich glaube, mittlerweile ist es echt voll von allen möglichen Tipps und Tricks. Bitte, Leute, versucht irgendwie nicht eurem Kind das zu sagen, dass sie das hat, dass sie das haben, die Kinder oder die Jugendlichen, wenn nur ihr das so seht.
Ja. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Erwachsenen das selber dann als Ausrede für ihr Kind benutzen. Also, nee, das geht jetzt nicht, weil der ist ja hochsensibel. Anstatt irgendwie selber dran zu arbeiten und zu gucken, wie kommt das Kind mit der Situation zurecht, klatschen die einfach dem Kind das Label auf, weißt du, weil es ist dann ja auch einfacher in der Erziehung so, ne? Einfacher, in Anführungszeichen. Ist dann so eine Erklärung einfach dafür, dass man jetzt irgendwelche bestimmte Sachen nicht machen kann oder so. Und das ist ja auch so ein Ding bei Eltern, ne? Die messen sich dann gegenseitig und wollen dann irgendwie, dass ihr Kind besser ist oder schneller ist oder keine Ahnung was ist. Und wenn das Kind dann irgendwas nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, dann so, ja, du, da können wir ja gar nichts für. Da können wir gar nichts dran machen. Der ist halt hochsensibel. Die ist halt hochsensibel. Das ist halt auch ein Problem, dieses Labeling von Kindern. Den Kindern irgendwas aufzuzwängen.
Ja, ne, das macht dann diese Opferhaltung. Also ich sag meinen Kindern halt immer, es gibt für alles eine Lösung. Leute, es gibt für alles eine Lösung. Jammer nicht, lass uns eine Lösung suchen. Und das ist halt auch, wenn du hochsensibel bist, ja, dann bist du hochsensibel. Das ist keine Entschuldigung, Es ist eine Erklärung. Und dann muss man lernen, damit umzugehen. Und manche Sachen passen besser und manche Sachen passen nicht gut. Und trotzdem gibt es 1 Milliarde hochsensibler Menschen, die sehr gut durch ihr Leben kommen und die nicht sich den Stempel aufsetzen und sagen, ich kann deswegen verschiedene Sachen nicht machen und bin das ärmste Haschall auf der Welt. Damit kann ich halt nicht gut umgehen.
Ja, und vor allem, es ist ja keine Krankheit. Es ist keine Diagnose, es ist keine Erkrankung, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal.
Das heißt, man kann abschließend zu sagen, genau.
Man kann es auch nicht als Krankheit sehen, die unheilbar ist oder was weiß ich was. Es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Und da muss man einfach lernen, mit umzugehen. So, und dann muss man für sich herausfinden, wo sind meine Grenzen, wo sind die Grenzen meines Kindes und was können wir bewältigen und was nicht. Und nicht wie eine Schildkröte oder ein Käfer auf den Rücken fallen, mit den Armen und Beinchen strampeln und sagen, ja, das war's dann wohl.
Dann so, nicht, genau.
Dann nicht. So.
Ich finde noch zum Schluss wichtig zu sagen, wenn ihr trotzdem das Gefühl habt, euer Kind leidet dauerhaft und ihr seid überfordert damit, ne, und das Kind ist durch soziale Isolation und Schlafprobleme und Ängsten gequält und ihr wisst nicht weiter und seid überfordert, ihr wisst nicht, was richtig und was falsch ist, bitte holt euch Hilfe. Holt euch Unterstützung, holt euch professionelle Beratung. Wenn ihr nicht sicher seid, wann ist Partizipation angesagt und wann nicht, wann ist Stärkung angesagt und wann ist Schutz angesagt, dann holt euch Hilfe. Und vor allen Dingen versucht in die Testung zu gehen, wenn ihr das Gefühl habt, und eine, um halt auszuschließen, ob euer Kind nicht wirklich ADHS, Autismus, Ängste oder Traumafolgen hat. Das finde ich halt einfach wichtig, ne? Also wir sagen zwar häufig, dass viele Fehldiagnosen da sind, aber diese Diagnosen gibt es ja tatsächlich. Und natürlich muss klar sein, dass das halt diese Diagnosen nicht sind.
Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort, finde ich. Also, liebe Leute, wenn ihr hochsensible Kinder habt, dann hoffen wir, dass ihr viel von dieser Folge mitnehmen konntet, dass ihr jetzt vielleicht Sachen besser einordnen könnt oder euch traut, vielleicht wirklich nach Hilfe zu fragen oder euch vielleicht ein bisschen anders oder besser mit dem Thema auskennt und vielleicht jetzt gezielter nachschauen könnt, ob das für euch passt oder nicht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns das natürlich wie immer sehr gerne schicken. Und ansonsten hoffen wir, dass die Folge euch gefallen hat und hören uns nächste Woche wieder mit einem, wie wir schon angeteast haben, ganz anderen spannenden Thema. Bis nächste Woche. Tschüss.
Juhu. Genießt diese wunderschöne Sonnenzeit.
Tschüss.
Tschüss.